Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Während der Staat auf der einen Seite so viel Geld zu haben scheint, dass der Bundesverkehrsminister einfach mal Millionen Euro in den Sand setzen kann und nicht mal zurücktreten muss, geschweige denn so viel Anstand hat, von selbst den Hut zu nehmen, während auf der einen Seite so Steuergeld einfach verschwendet und vergeudet wird, lebt in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut. Arm nach der Definition der Sozialverbände. Das zeigt der Armutsbericht 2019, den der Paritätische Wohlfahrtsverband heute vorlegte. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die wirtschaftliche Lage der Bauern schauen und uns mit der Meisterpflicht im Handwerk beschäftigen werden. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Wie nicht anders erwartet worden war, hat die Europäische Zentralbank nach ihrer Tagung den Leitzins unverändert gelassen. Soweit so unspannend. Spannender war da schon die Frage, wie wird sich die neue Chefin der EZB, Christine Lagarde, mit Blick auf die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank positionieren? Wird sie überhaupt schon Stellung beziehen? Mischa Erhardt kennt die Antwort.
Der Rahmen der Pressekonferenz im Hause der Zentralbank hat sich nicht geändert. Aber das Blitzlichtgewitter zu Beginn, als Christine Lagarde den Saal betritt, hält deutlich länger an als sonst.
Take your time, it's okay.
Und dann beginnt die politisch versierte, ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds ziemlich routiniert.
Welcome to our press conference. Today is the first time that I have had the privilege and pleasure of sharing the monetary policy meeting of the governing council of the ECB.
Und das Ergebnis der Ratssitzung? Der Kurs der Europäischen Zentralbank ändert sich nicht. Die Leitzinsen weiter auf Null. Die Einlagezinsen, also quasi Strafzinsen, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB deponieren, bleiben weiter bei 0,5%. Und die Anleihekäufe, die Mario Draghi zum Ende seiner Amtszeit wieder eingeführt hat, werden weiter in Höhe von 20 Milliarden Euro monatlich fortgeführt. Dazu Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Die Tatsachen haben sich nicht verändert, das war auch in den letzten Wochen deutlich, denn es gab ja auch immer selbst die Gegner innerhalb der EZB gegen die Entscheidung vom September, waren in den letzten Wochen eher ruhig, von daher war eine Veränderung der EZB-Politik nicht zu erwarten.
Das Ziel einer derart lockeren Geldpolitik? Die Wirtschaft weiter zu stützen und die Inflation näher an das EZB-Ziel von knapp 2% zu bringen. Die eingehenden Daten seit dem letzten Treffen des Zentralbankrates Ende Oktober weisen auch weiterhin wenig Inflationsdruck hin und eine schwache Wachstumsdynamik im Euroraum. Trotzdem gäbe es erste Anzeichen für eine Stabilisierung des Wachstums und auch Hinweise darauf, dass die Inflation wieder leicht anziehe. Im Zentrum des Interesses aber stand heute, wo die Reise der EZB unter Christine Lagarde hingehen könnte. Und da steht zunächst eine gründliche Überprüfung der Strategie an, wie sie zuletzt vor 16 Jahren stattgefunden hat. Diese Prüfung werde auch die Veränderungen in Rechnung stellen, die sich seither ereignet haben, wie den technologischen Wandel beispielsweise.
It will include the immense challenge that climate change is addressing to each and every one of us.
Das wird die immense Herausforderung beinhalten, den der Klimawandel an uns alle stellt, egal wo wir sind, was wir machen und mit welchen Aufgaben wir betraut sind. Das wird auch Aspekte von Ungleichheit beinhalten, die in unseren Wirtschaften steigen. Um besser unsere Aufgabe erfüllen zu können, den Bürgern der Eurozone zu dienen und Preisstabilität zu erreichen.
Serving the euro area citizens and delivering on the mandate of price stability.
Kritiker wenden ein, dass mit solchen politischen Zielen wie Klimawandel und Ungleichheit die Unabhängigkeit der EZB gefährdet sei. Jedenfalls hat Lagarde betont, dass sie versuchen wird, dass der Rat der EZB künftig an einem Strang ziehen wird. Innerhalb des Rates gab es zuletzt unter Lagardes Vorgänger Draghi Meinungsverschiedenheiten, ob die expansive Geldpolitik noch angemessen sei. Und ganz sicher wird in Zukunft unter Christine Lagarde eine offenere Kommunikation herrschen. Das hat sie heute schon klargemacht.
And I would also encourage you not to try to sort of draw too much conclusions.
Und ich möchte Sie auch ermuntern, nicht so viel hineinzuinterpretieren, wenn ich zu verschiedenen Gelegenheiten in leicht veränderter Sprache Dinge ausdrücke, um vielleicht besser verständlich zu sein für Menschen, die sich in diesen Fragen nicht so gut auskennen. Und wenn ich etwas nicht weiß, werde ich Ihnen sagen, dass ich es nicht weiß.
And when I don't know, I will tell you that I don't know.
Christine Lagarde im Beitrag von Mischa Erhardt und der Blick auf die Ausrichtung der Geldpolitik der EZB unter der neuen Chefin Christine Lagarde. Arme Regionen werden immer ärmer, Reiche stetig reicher. Und der Graben zwischen Reich und Arm verläuft längst nicht mehr nur zwischen Ost- und Westdeutschland. Das ist in aller Kürze die Zusammenfassung des Armutsberichts 2019, den heute der Paritätische Wohlfahrtsverband vorgelegt hat. Die ausführliche Version jetzt von unserem Hauptstadtstudio von Volker Findhammer.
Angesichts einer über 10 Jahre anhaltenden guten Konjunktur und deutlich gesunkenen Arbeitslosenzahlen fällt der leichte Rückgang der Armutsquote in Deutschland tatsächlich sehr bescheiden aus, sagt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Denn obwohl die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den letzten 10 Jahren kontinuierlich zugenommen hat und die Arbeitslosigkeit um über 5 Millionen zurückgegangen ist, verharrt die Armutsquote in Deutschland, also die Zahl der Menschen, die weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben, bei 15,5%. Aber in dieser Frage, nur auf die Beschäftigung zu schauen, reicht dafür Schneider nicht mehr hin.
Es ist bei keiner Gruppe in den letzten 10 Jahren die Armut mehr angestiegen als bei den Rentnern, um über 30%. Das ist gewaltig.
Und dieser Trend dürfte sich angesichts der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten auch fortsetzen, betont Schneider, wenn es zu keiner Umkehr in der Rentenpolitik komme.
Wir müssen die gesetzliche Rente wieder stark machen. Das heißt, wir müssen das Rentenniveau wieder auf über 50% anheben. Wir brauchen eine Grundrente in der Tat, nicht nur so, wie Herr Heil sie fordert, sondern noch ein bisschen besser. Das heißt, alle, die über 20 Jahre eingezahlt haben, das muss reichen, müssen diese Grundrente bekommen.
Was sich aber auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in dem Bericht in den Vordergrund drängt, ist eine deutliche Verschiebung bei der Armutsverteilung in Deutschland. Der alte Ost-West-Gegensatz hat sich aufgelöst und der Armutsbericht spricht von einer Vierteilung in Deutschland. Während es in Bayern und Baden-Württemberg mit einer Armutsquote von 11,8% einen Rückgang zu verzeichnen gibt, bildet Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 18,5% mittlerweile das Schlusslicht, noch vor Ostdeutschland.
Bis dahin, dass das Land Brandenburg beispielsweise im Ranking hinter Bayern und Baden-Württemberg plötzlich auf Platz 3 ist. Das heißt, die Schere zwischen Ost und West beginnt sich zu schließen. Auf der anderen Seite aber haben wir diese ganz schwierige Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Ruhrgebiet und im Köln-Düsseldorfer Raum. In diesen beiden Regionen ist die Armut in den letzten 10 Jahren um über 20% angestiegen.
Betont Schneider, und der Verband fordert deshalb auch einen Masterplan zur Armutsbeseitigung. Dazu zählt eine offensive Arbeitsmarktpolitik mit öffentlich geförderter Beschäftigung, aber auch deutlich höhere Regelsätze für Langzeitarbeitslose, die von 424 auf 582 Euro angehoben werden sollten, um wirklich existenzsichernd zu sein. Und daneben auch einen deutlich höheren Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde.
Wir haben heute die Situation, dass wenn jemand nach 40 Arbeitsjahren Vollzeit eine Rente erhalten will, die ihm vom Sozialamt bewahrt, dann braucht er heute einen Stundenlohn von 12,68 Euro. Das sind Berechnungen des Arbeitsministeriums. Und dann sagen wir, muss auch der Mindestlohn sich daran orientieren.
Linken-Chefin Katja Kipping sieht in den Ergebnissen des neuen Armutsberichts eine Ohrfeige für die Politik. Wenn in gut einem Viertel der untersuchten Regionen in den letzten 10 Jahren ein Anstieg um mehr als 20% erfolgt sei, dann sei das ein Beleg für eine völlig verfehlte Sozialpolitik der bisherigen Bundesregierungen, sagte Kipping der Nachrichtenagentur AFP.
Volker Findhammer stellte den Armutsbericht 2019 vor. Im Bundestag standen heute Änderungen der Handwerksordnung auf dem Programm. Konkret ging es dabei um die Meisterpflicht, die für viele Berufe vor 15 Jahren schon weggefallen ist und jetzt teilweise wieder eingeführt werden soll. Warum und welche Berufe es betrifft, mehr dazu von Johannes Kuhn.
Für ein Dutzend Handwerksberufe gilt ab 1. Januar bei der Betriebsgründung wieder die Meisterpflicht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier zählt sie auf.
Die Fliesenplatten- und Mosaikleger, die Beton- und Terrazzohersteller, die Estrichleger, die Behälter- und Apparatebauer, die Parkettleger, die Rollladen- und Sonnenschutztechniker, die Drechsler- und Holzspielzeugmacher, die Böttcher, die Raumausstatter, die Glasveredler, die Orgel- und Harmoniumbauer und die Schilder- und Lichtreklamehersteller.
2004 hatte die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder die Handwerksordnung reformiert. Der Meisterzwang fiel bei mehr als 50 Berufen weg, um einfachere Tätigkeiten für Selbstständige zu öffnen. Jens Köppen von der CDU-Mittelstandsvereinigung begründet nun die Kehrtwende.
Es entstanden mehr Betriebe, ja, aber in der Folge und in der Summe weniger Beschäftigte, Weniger Meister hieß weniger Qualität. Weniger Qualität hieß schlechter Ruf.
Berufsgruppen wie Fliesenleger klagen über Preiskampf und Billigpfusch in der Branche. Dort bilden viele Meister gar nicht mehr aus, auch aus Sorge, künftige Konkurrenz anzulernen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und das Baugewerbe begrüßen deshalb das neue Gesetz. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, hatte dagegen von der Wiedereinführung abgeraten. Dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch einen präventiven Verbraucherschutz als Begründung anführt, hält der FDP-Abgeordnete Manfred Tottenhausen für problematisch.
Wir können den Verbraucherschutz beim Orgelbauer noch nachvollziehen. Hier sind anspruchsvolle Statiken erforderlich. Auch die Elektrik bedarf besonderer Kenntnisse. Beim Böttcher, Drexler und anderen sind wir nicht so davon überzeugt. Da hätte man auch andere vielleicht nehmen müssen. Dennoch sagen wir, daran lassen wir es nicht scheitern.
Auch die Linksfraktion stimmte dem Gesetz zu. Der wirtschaftspolitische Sprecher Thomas Lutze:
Das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Die AfD in Person von Tino Chrupalla wiederum fordert eine vollständige Rückkehr zum Meisterbrief.
Im Übrigen fordert auch, und das ist ja mal ein heller Moment des DGB, der DGB eine Rückvermeisterung aller Gewerke. Alles andere sei, Zitat, ein Flickenteppich. Und das sehen wir von der AfD ganz genauso.
Für bestehende Betriebe, die ohne Meister geführt werden, sieht das Gesetz einen Bestandsschutz vor. Der habe aber Lücken, kritisiert die grüne Mittelstandspolitikerin Claudia Müller.
Wir haben Bestandsschutz für die Berufe ohne Meister in den 12 jetzt betroffenen Gewerken. Wenn diese aber jetzt eine Gesellschafterin hinzunehmen, erlischt dieser Bestandsschutz.
Während die Grünen sich als einzige Partei enthielten, nimmt die SPD bereits die Tarifbindung in den Blick. Die müsse im Handwerk deutlich ausgebaut werden, so die Wirtschaftspolitikerin Sabine Poschmann.
Es kann nicht sein, dass uns Fachkräfte fehlen, diese von Arbeitgebern auch immer wieder beklagt werden. Wir heute das Gesetz novellieren auch, um Besserung zu erreichen, aber die Tarifbindung im Handwerk bei 30% stagniert.
Die Bundesregierung wird in 5 Jahren die Wirkung der Rückvermeisterung überprüfen. Dann könnte die Meisterbriefpflicht nochmals ausgeweitet werden.
Johannes Kuhn zur Rückkehr der Meisterpflicht in einigen Handwerksberufen. Einen Teil ihres Einkommens bekommen die Landwirte in Deutschland in Form von Subventionen aus Brüssel überwiesen. Einen Teil müssen sie aber auch selbst erwirtschaften. Und da zeigt sich, in dem im Sommer abgelaufenen Wirtschaftsjahr sind die Gewinne der deutschen Bauern auf breiter Front abgesackt, so der Deutsche Bauernverband bei der Vorlage der wirtschaftlichen Jahresbilanz. Für uns war Annika Krempel dabei.
Das Dürrejahr 2018 hat erwartungsgemäß seine Spuren in den Bilanzen der Landwirte hinterlassen. Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, verkündete schlechte Zahlen.
Es war ein schwieriges Jahr. Die Einkommen sind um knapp ein Fünftel zurückgegangen. Die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor nicht zufriedenstellend, sie ist schwierig.
Das durchschnittliche Betriebsergebnis für das Erntejahr 2018-2019 lag bei knapp 55.000 Euro.
Ganz schwierig war es für die Futterbaubetriebe. Da sind die Ergebnisse, also Milchviehhaltung, Rindermast, um 29% gesunken. Das war auch stark bedingt durch die große Dürre im Jahr 2018.
Runtergerechnet auf Familienmitglieder, die auf dem Hof arbeiten, erwirtschaftete jede Person etwa 38.000 Euro. Das sei allerdings noch kein Gewinn, betont der Bauernpräsident. Davon gingen zum Beispiel Sozialabgaben und andere Verbindlichkeiten ab. Für Ackerbauern lief das vergangene Erntejahr besser. Sie verzeichneten ein Plus von 10%. Allerdings gab es große regionale Unterschiede. Vom Rheinland über Rheinland-Pfalz bis in die südlichen Bundesländer hat es vergangenes Jahr etwas mehr geregnet als anderswo, wodurch die Bauern dort ordentliche Erträge hatten. Zugleich profitierten sie von hohen Preisen, etwa beim Weizen und bei Kartoffeln. Dagegen litten Landwirte im Norden und Osten Deutschlands stark unter der Trockenheit.
Die Schäden haben wir und auch das Bundeslandwirtschaftsministerium auf 2,5 Milliarden Euro beziffert. Bis dato sind knapp 300 Millionen Euro an Entschädigungen gezahlt worden, an Dürrehilfen. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Wir waren aber trotzdem froh, dass die Dürrehilfen auf den Weg gebracht wurden.
Das Unternehmensergebnis ostdeutscher Ackerbauern etwa war trotz der Zahlungen 17% niedriger als im Vorjahr. Und auch in diesem Jahr regnete es wenig. Zudem sind die Preise niedrig. Der Bauernverband rechnet daher erneut mit ähnlichen Zahlen. Zwei magere Jahre in Folge. Was bedeutet das für die Betriebe?
Ja, dass sie zu wenig Kapital haben, um in die Zukunft investieren zu können. Dass sie den Gürtel enger schnallen müssen. Und deshalb brauchen wir endlich wieder Zeiten, wo die Preise besser sind und die Erträge stabil sind.
Die Investitionen sind zwar stabil, aber auf niedrigem Niveau, berichtet Bauernpräsident Ruckwied. Besonders vor neuen Stellen schrecken die Landwirte zurück, was der Verband auf fehlende Planungssicherheit bei Vorgaben zum Tierwohl zurückführt. Sorgen macht außerdem die afrikanische Schweinepest, die sich Deutschland von Ost und West nähert. Sollte sie den Sprung über die Grenze schaffen, rechnen die Schweinebauern mit erheblichen Einbußen.
Der Deutsche Bauernverband zur Lage der Landwirte, Annika Krempel, berichtete. Am Nachmittag begann heute der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs mit umfangreicher Themenpalette. Aber Neues von dort gibt es bis jetzt noch nicht. Dafür aber gab es heute Vormittag Neuigkeiten aus Brüssel. Denn da wurde bekannt, dass sich die EU gegen die möglichen Konsequenzen aus der US-Blockade der Welthandelsorganisation, kurz WTO, wappnet. Einzelheiten dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern.
Eine handelspolitische Bazooka, so haben Beobachter in Brüssel die heutige Entscheidung der EU-Kommission bereits im Vorfeld getauft. Handelskommissar Paul Hogan formulierte es weniger martialisch, was in der Sache aber nichts ändert. Die EU legt sich, um auf dem immer regelloser agierenden Weltmarkt nicht wehrlos zu sein, eine neue Waffe zu, als Reaktion auf die Paralyse der Welthandelsorganisation WTO. Paul Hogan. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die EU auch weiterhin über eine effektive Selbstverteidigung verfügt gegen jedes Land, das zu illegalen Mitteln im Handel greift und gleichzeitig alle Streitschlichtungsmechanismen im Rahmen der WTO oder im Rahmen bilateraler Abkommen blockiert. Zum Hintergrund. Seit gestern ist die WTO faktisch gelähmt, weil ihre zweite Schiedsinstanz entscheidungsunfähig geworden ist. Und zwar dadurch, dass die USA die Berufung neuer Richter für dieses Gremium, den sogenannten Appellate Body, blockieren. In den Regeln der EU ist allerdings festgeschrieben, dass die Europäische Union Strafzölle und andere handelspolitische Maßnahmen nur in Übereinstimmung mit den WTO-Regeln verhängt. Und das heißt im Normalfall erst, nachdem die Berufungsinstanz der WTO diese Strafmaßnahmen genehmigt hat. Diese enge Selbstbindung an die WTO-Verfahren will die EU-Kommission nun aufheben, weil, so Phil Hogan, die Lähmung des Appellate Body eine Lücke im EU-Recht aufgerissen habe.
The absence of an effective dispute settlement mechanism creates a significant gap.
Die neuen Regeln sollen folgendermaßen aussehen. Immer dann, wenn ein Land von der ersten Instanz der WTO wegen unfairer Handelspraktiken verurteilt wird, dann aber das Urteil nicht anerkennt, sondern Berufung einlegt, obwohl die WTO derzeit über keine funktionsfähige Berufungsinstanz verfügt, gestattet sich die EU, selbst Strafmaßnahmen zu verfügen. Anders ausgedrückt, die EU will in der Lage sein, auch künftig gegen Strafzölle vorzugehen, wie sie von den USA verhängt und angedroht werden, zumal die USA gleichzeitig für die Paralyse der WTO gesorgt haben. Parallel dazu, so Handelskommissar Hogan, arbeitet die EU am Aufbau eines Interimschiedsgerichts zweiter Instanz.
As a further response to the paralysis of the appellate body, the European Union has proposed an alternative interim arrangement for appeal arbitration.
Kanada und Norwegen sind bereits mit an Bord. Mit anderen Ländern laufen die Gespräche. Gleichzeitig erneuerte Hogan das Angebot der EU, mit Washington über eine Reform der WTO zu verhandeln. Die Reformbedürftigkeit war nämlich das Argument der US-Regierung für die Blockade der Richterernennung. Bislang aber, so Hogan, gebe es von der anderen Seite des Atlantiks kein Signal, dass solche Verhandlungen beginnen könnten.
Peter Kapern über WTO-Schwächung und EU-Reaktion. Wer in wirtschaftlichen Belangen nicht nach der Pfeife der USA tanzt, der wird mit Sanktionen belegt. Das war beispielsweise schon so beim Handel mit dem Iran, den die USA ausgesetzt hatten und daraufhin auch alle anderen hinderten, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Und das ist auch im Handel mit Energie zu beobachten. Um die Nachfrage nach Energie aus den USA anzukurbeln, werden Geschäfte mit anderen Ländern erschwert oder gar mit Sanktionen belegt, so wie es sich jetzt abzeichnet bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Firmen, die hier beteiligt sind, müssen mit US-Sanktionen rechnen, so zumindest schon mal die Entscheidung des US-Kongresses. Reaktion aus der Wirtschaft auf diese Entscheidung fasst Brigitte Scholtes zusammen.
Zu möglichen Auswirkungen der wahrscheinlichen Sanktionen gegen die Erdgaspipeline möchten sich die an Nord Stream 2 beteiligten deutschen Unternehmen noch nicht äußern. Man spekuliere prinzipiell nicht über mögliche Sanktionen. Wir verfolgen die Entwicklungen in den USA genau, heißt es da etwa von Wintershall oder auch von Uniper, den beiden deutschen Firmen, die an Nord Stream 2 als Finanzinvestoren beteiligt sind. Zu einem laufenden Gesetzgebungsverfahren aber äußere man sich eben nicht, ist da zu hören. Deutlicher wurde die deutsch-russische Handelskammer. Die Sanktionen seien ein Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa. Deshalb fordert sie Gegensanktionen von Berlin und Brüssel. Denn die energiepolitische Unabhängigkeit Europas stehe auf dem Spiel. Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, geht da nicht so weit.
Auch der Ostausschuss ist für eine robuste europäische Reaktion. Wir glauben aber nicht, dass Sanktionen der richtige Weg sind. Wir begeben uns da in eine Abwärtsspirale mit ungewissem Ausgang. Wir glauben, dass politisch die Reaktion robust sein muss.
Die Sanktionen der USA richten sich ja gegen die Manager der Unternehmen, die die Spezialschiffe zum Bau der Pipeline stellen. Diese Schiffe verlegen die Rohre am Meeresboden. Ein Aus für die 10 Milliarden Euro teure Pipeline sieht Harms nicht. Die Fertigstellung werde allenfalls verzögert. Nord Stream 2 sei von großer Bedeutung, nicht nur für die deutsche, sondern auch für die europäische Wirtschaft.
Europa hat ja einen steigenden Gasbedarf, auch aufgrund der Klimaherausforderung, weniger CO2-Emissionen, aber auch, weil die europäische Förderung sinkt. In der Frage ist es eine sehr wichtige Pipeline, sowohl für den europäischen Verbraucher als auch für die europäische Wirtschaft. Und die Verzögerung einer solchen Pipeline kann nicht nur die Gasversorgung beeinträchtigen, sondern auch zu steigenden Preisen führen.
Die Bedeutung der Pipeline für die energiepolitische Unabhängigkeit sieht Claudia Kempfert, Energieexpertin des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nicht. Doch Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft widerspricht.
Erstens hat Russland immer stabil und auch vor allen Dingen zu wettbewerbsfähigen Preisen Gas nach Europa geliefert. Russland ist auch vom Verkauf des Gases mehr abhängig, als wir es vom Einkauf sind. Wir könnten uns im Zweifel auch über andere Quellen versorgen.
Ohnehin sieht der Ostausschuss auch eine andere Motivation als die vermeintliche Abhängigkeit der Europäer von Russland. Vielmehr wollten die Amerikaner gern ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen. Das aber könnte ökologisch fraglich sein.
Der Streit um Nord Stream 2, Brigitte Scholtes berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Frau Werle, dieser Streit um die Ostsee-Pipeline, wie wird der eigentlich an der Börse beurteilt? Was sagt das Kapital?
Naja, es ist die alte Geschichte. Trump mischt sich überall ein. Und die Frage ist natürlich, wenn jetzt mögliche Sanktionen mit Gegensanktionen beantwortet werden sollen, dann wird einfach immer mehr Sand ins Getriebe gebracht, zumal das Ende offen ist. Also das alles ist eigentlich keine gute Entwicklung.
Wir haben für die Finanzmärkte zwei oder genauer sogar drei große Ereignisse. Die Parlamentswahl in Großbritannien und die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED sowie der EZB. Was hat den Handelstag mehr beeinflusst?
Also zunächst, das sind natürlich alles Dinge, die Wirtschaft und damit letztendlich auch die Finanzmärkte betreffen. Dass die beiden großen Notenbanken nicht an der Zinsschraube drehen, ist erwartet worden. Wie die Parlamentswahlen in Großbritannien ausgehen wird, da wissen wir heute am späten Abend bzw. morgen früh mehr. Aber was heute so richtig für Schwung gesorgt hat an der Börse, das ist ja Donald Trump. Er twittert nämlich, dass ein großer Deal mit China komme, sehr bald kommen werde. Das alles vor dem Hintergrund, dass ja am 15. Dezember, also das ist der kommende Sonntag, Strafzölle auf eine Vielzahl von chinesischen Produkten in Kraft treten sollen. Die Handelsstreitigkeiten sind ja ein Grund, weshalb die Weltkonjunktur in Stottern geraten ist. An den US-Börsen sehen wir zum Teil neue Rekordstände. Der DAX, gut 1% im Plus, er steigt auf 13.235 Punkte.
Und hat die laufende Wahl in Großbritannien Spuren auf dem Devisenmarkt hinterlassen?
Das britische Pfund gibt im Laufe des Tages nach. Der US-Dollar hat von der Aussicht auf eine ja zumindest teilweise Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten profitieren können. Der Euro wird aktuell mit einem Dollar 11,12 gehandelt.
Und was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,3%. Der Goldpreis aktuell 1.466,82 Dollar für die Feinunze.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Heute hat der Handelskonzern Metro seine Jahresbilanz vorgelegt. Wie kommen Zahlenwerk und Pläne des Konzerns an?
Oh, die sind auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Kosten für den Konzernumbau zu einem reinen Großhändler, die sind sehr hoch. Es gibt Probleme bei den Geschäften in Russland. Das alles kommt hier wirklich nicht gut an. Auch der Geschäftsausblick hat enttäuscht. Metro-Aktien gehören zu den Verlierern im MDAX, ein Minus von 1,7%.
Und einige Stahlfirmen sind heute zu Bußgeldzahlungen verdonnert worden wegen Preisabsprachen, so das Bundeskartellamt. Reagieren die Anleger?
Erstaunlicherweise die Aktien im Plus, ThyssenKrupp plus 2,5%, die Aktien Salzgitterpapiere steigen um 4%.
Und was sollte Ihrer Meinung nach noch erwähnt werden?
Kurz, die Lufthansa, die hat Zahlen zur Auslastung der Flugzeuge veröffentlicht. Das Frachtgeschäft, ja, die Folgen der schwächer werdenden Weltkonjunktur sind spürbar.
Claudia Werle fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse zusammen. Meine Kollegin Anja Reinhardt begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über die Uraufführung von Legende an der Volksbühne Berlin. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.